Wissenschaft im Brennpunkt.
Guter Mond, du gehst so still.
The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery.
Der Mond bietet ganz viele Möglichkeiten und deshalb habe ich gesagt, lasst uns doch gucken, wie wir eine dauerhafte Station auf dem Mond aufbauen.
The plan would be to put Chinese astronauts onto the moon.
Ich meine, es ist 2017.
It's 2017. I mean, we should have a lunar base by now. What the hell's going on?
Wir sollten längst eine Mondbasis haben. Was ist da los?
It marks an important step in returning American astronauts to the moon.
Oh, wie hart ist das geschicken, dass ich dir nicht folgen kann.
Guter Mond oder wer baut da oben das Dorf? Von Karl Urban.
Okay, engine stop.
Vor fast 50 Jahren landeten erstmals Menschen auf dem Mond.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Eine technische Meisterleistung.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Und jetzt geht es offenbar wieder los. Die einen entwickeln gigantische Raketen, andere vermuten im vermeintlich knochentrockenen Regolithstaub wertvolle Rohstoffe und wieder andere hoffen, mit dem Mond zumindest die Wählergunst aufzufrischen.
Thank you very much, Vice President Pence, for helping. Where's our Vice President? Great job. Great job. To restore American leadership in space.
Am 11. Dezember 2017 versammelt Donald Trump vertraute Journalisten und lang gediente Astronauten im Weißen Haus.
We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond.
Die Amerikaner wollen dieses Mal nicht nur ihre Flagge und einige Fußspuren hinterlassen, sagt der US-Präsident. Sie wollen eine Basis gründen, als Ausgangspunkt für Missionen zum Mars und darüber hinaus.
And I suspect we'll be finding other places to land in addition to the moon. What do you think, Jack? Where's Jack?
Fast hilflos wendet sich Donald Trump an Jack Schmidt, den 82-jährigen Astronauten und im Jahr 1972 letzten Menschen auf dem Mond.
What do you think, Jack?
Was glauben Sie, Jack?
We'll find some other places out there. There are a couple of other places, right?
Werden wir dort draußen andere Orte finden?
We'll learn.
Es gibt da einige Orte, richtig?
Donald Trump spricht nicht von Transportmitteln, nicht über Geld. Auch über den Zeitpunkt schweigt er sich aus. Aber gerade die Zeit drängt.
Wir haben nun mal die konkrete Situation, dass die Internationale Raumstation in vielleicht 10 Jahren zu ihrem Ende kommt.
Jan Wörner wurde 2015 zum Chef von Europas Raumfahrtagentur ESA gewählt. Damals hat man ihn nach seinen Visionen gefragt. Wie soll die Präsenz des Menschen im All aussehen? Und Wörner skizzierte seine Idee. Alle Nationen und Gruppen mit Ambitionen könnten ihre eigenen Ziele verfolgen. In einem Punkt aber sollten sie gemeinsame Sache machen, in einer Art Monddorf.
Um klarzumachen, dass eine dauerhafte Station für mich heißt, dass verschiedene Akteure mit ihren speziellen Eigenschaften dorthin gehen können und ihren Wünschen, ob das nun Nationen sind oder Privatunternehmen, ob das eher robotische Aktivitäten sind oder vielleicht auch astronautische, habe ich gesagt, muss ich eine Analogie finden, die auf der Erde diese Zusammenführen verschiedener Dinge darstellen. Und das sind die Dörfer. Die Dörfer sind sozusagen der Inbegriff, wo verschiedene Leute zusammenkommen mit verschiedenen Interessen. Und deshalb habe ich das Ganze Moon Village genannt.
Tatsächlich scheint sich auch die ESA wieder auf den Mond zu besinnen, nachdem sie ihn lange vernachlässigt hat. Und sie sind damit längst nicht die Einzigen.
Seien Sie mir auf.
Im Jahr 2007, vor gerade einmal 10 Jahren, startete China seine erste Raumsonde zum Mond. Mit Chang'e 1 begann das bisher wohl ehrgeizigste Mondprogramm des 21. Jahrhunderts.
Okay.
Das
chinesische Explorationsprogramm sah drei Schritte vor. Zuerst einen Orbit um den Mond erreichen, dann eine weiche Landung mit einem Rover durchführen und am Ende landen, um Proben zu sammeln und zur Erde zurückzubringen.
Der Journalist Andrew Jones verfolgt das chinesische Raumfahrtprogramm schon lange. Die Hälfte der selbstgesetzten Ziele hat China bereits umgesetzt. Im Dezember 2013 landete mit dem 140 Kilogramm schweren Jadehasen der erste eigene Rover auf dem Mond. Die nächsten Sonden sollen im Sommer 2018 und im Jahr 2019 starten. Der Weg ist für den Mondexperten der ESA, Bernard Fouan, vorgezeichnet.
Die Chinesen entwickeln ihr starkes bemanntes Programm weiter. Mit der Raumstation namens Tiangong festigen sie ihre Präsenz im Erdorbit. Man kann eine natürliche Entwicklung hin zu einer kleinen Infrastruktur auf dem Mond mit Menschen sehen. Nach einigen unbemannten Landungen könnten sie in der Lage sein, Menschen mit Fracht auf dem Mond zu landen.
Und nicht nur staatliche Raumfahrtagenturen zeigen derzeit Interesse am Mond. Die Allee der Kosmonauten in Berlin-Marzahn. In einem schmucklosen, zweigeschossigen Flachbau residiert ein deutsches Raumfahrt-Startup.
Wir nennen uns ja PT-Scientist, ne, weil das mit den Part-Time-Scientists, das stimmt ja nicht mehr.
Carsten Becker war von Anfang an bei den Part-Time-Scientists dabei. Vor 9 Jahren gegründet von ein paar Berliner Elektronikbastlern und Hackern aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs.
Das ist der R05. Der ist jetzt nicht die Originalgröße, wie man unschwer erkennen könnte.
Die Gruppe nahm als eines von anfänglich 32 Teams am Google Lunar XPRIZE teil, einem im Jahr 2007 ausgelobten Preis.
Und es ist auch einer unserer schnellsten Rover.
Der Preis war gedacht als Türöffner für die kommerzielle Mondfahrt.
Der macht auch ein bisschen Spaß, im Gelände mal rumzuheizen.
Im Januar 2018 zog Investor Alphabet das Preisgeld zurück, ohne dass es eines der Teams zum Mond geschafft hätte. Aber mehrere Gruppen tüfteln weiter. Das hier herumfahrende Gefährt der PT Scientists nur ein kruder Prototyp. Das Team ist schon viel weiter.
Das ist halt so eine Softwareentwicklungsplattform. Also da kann man zum Beispiel Algorithmen testen, wie richtet man die Räder richtig aus oder welche Parameter sind für die Bildübertragung optimal. Wie fährt man nicht gegen irgendwelche Vitrinen im Flur und andere Dinge.
Aus den Kapuzenpullover tragenden Nerds der Anfangsjahre wurden selbstbewusste Geschäftsleute, auf deren weißen Hemden das Logo eines großen deutschen Autobauers aufgestickt ist. Die Part-Time-Scientists wollen gleich 2 Rover starten.
In unserer ersten Mission geht es vor allem darum zu zeigen, dass wir ein Raumschiff entwickeln können, das auf dem Mond landen kann, dass wir dann die Rover absetzen können.
An Bord von Landestufe und Rover ist Platz für Experimente. Forscher aus aller Welt sind eingeladen, darauf kleine, gerade milchtütengroße Module zum Mond zu schießen. Gegen eine Gebühr, versteht sich. Der Mondforscher der ESA, Bernard Fouan, ist von dieser Idee begeistert.
Sie wollen einen Markt für den Transport von Nutzlast schaffen, eine Art Paketdienst zwischen Erde und Mond.
Wir wollen Infrastruktur im Weltraum anbieten.
Die PT-Scientists verbauen in ihrem Lander einen Mobilfunksender von einem ihrer Sponsoren.
Wenn jetzt zum Beispiel eine ESA das Moon Village aufbauen möchte oder eine Precursor-Mission macht, dann wollen wir Kommunikationsinfrastruktur in Form von LTE-Basisstationen auf den Mond bringen, die dann halt für die Rover oder Astronauten oder was auch immer sich auf der Oberfläche bewegt, genutzt werden können.
Die Frage bleibt, was sucht der Mensch auf dem Mond? Was gibt es dort, was wir nicht schon längst gefunden haben? Wir waren ja schon mal da und haben ihn dann jahrzehntelang links liegen lassen.
Man sagt auch in China, ein Mädchen ist hübsch wie der Mond, weil sie hat ein Gesicht rund wie der Mond. Also der Mond ist überall dabei, in vielen Redewendungen, vielen Ausdrücken. Also der Mond ist wirklich ein Prioritätsziel für China.
In China nutzen sie immer noch den Mondkalender. Aber es geht auch ums Prestige. Wer Raumsonden zum Mond fliegt, sie dort sanft landet und Proben zurückholt oder Menschen hinbringt, der steigert das internationale Ansehen Chinas immens.
So gut wie jedes von Menschen gebaute Teleskop ist auf den Mond gerichtet worden. Hunderte Raumsonden sind zu ihm geflogen, 12 Menschen auf ihm gelandet. Er ist der einzige Himmelskörper, von dem wir viele Kilogramm Gestein zur Erde gebracht haben. Über den Mond wissen wir heute viel, aber längst nicht alles.
Wir haben uns wirklich sehr kleine Bereiche angeschaut. Und vor allem muss man auch mal ganz fairerweise dazu sagen, dass die Leute, die sich das angeschaut haben, alles Militärpiloten waren. Und ein Geologe, der dann mal bei der letzten Mission mal mitgenommen wurde.
Das sieht nicht nur Carsten Becker so, sondern auch Matthias Maurer, frisch ernannter Astronaut der ESA und Vollblutwissenschaftler.
Damals wurde eine Flagge in den Boden gerammt und man hat gesagt, okay, jetzt waren wir oben. Es wurde sehr wenig Wissenschaft gemacht. Gerade als die Wissenschaftsmissionen anfangen sollten, das war ja Apollo 17, war ja schon ein großer Schwerpunkt, aber Apollo 18, 19, 20 waren ja schon geplant und die Wissenschaft wäre wirklich super gewesen. Aber damals wurde es eingestellt, weil der Vietnamkrieg leider wichtiger war.
Wissenschaftlich gibt es sehr, sehr viele Fragen.
Am Berliner Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt betreibt auch Ralf Jaumann seit vielen Jahren Studien zum Mond, ohne dass seine Vorschläge für neue Mondsonden bislang die nötigen Mittel erhalten hätten.
Wir wissen immer noch nicht genau, wie er entstanden ist. Das ist eine absolut entscheidende Frage, weil ohne Mond würde die Erde völlig anders aussehen, als sie das tut.
Jahrzehntelang glaubten Planetenforscher, der Mond sei durch den Einschlag mit einem massiven, etwa marsgroßen Planeten auf der jungen Erde entstanden. Doch noch immer rätseln die Wissenschaftler, warum Mondgestein dann fast völlig identisch mit dem Erdmantel ist, tief im Erdinnern. Vielleicht waren die Proben der Apollo-Astronauten einfach schlecht ausgewählt. Dazu kommt, die Zeitskala des gesamten Sonnensystems basiert auf den Analysen weniger Proben vom Mond. Wann genau endete die Zeit der großen Einschläge auf den Planeten und Monden? Und wann konnte auf der Erde Leben entstehen?
Der Mond hat jetzt den Vorteil, dass er alle seine Einschlagskrater, also Kollisionen seiner Vergangenheit, immer noch bewahrt hat. Auf der Erde werden die ja immer wieder verändert und die Kruste in den Untergrund geschoben, aufgeschmolzen, und dann ist alles weg, was da vorher passiert ist. Auf dem Mond ist das alles noch da.
Auf der Mondrückseite oder in den Kratern an den Polen des Mondes ist noch nie eine Raumsonde gelandet. Ralf Jaumann hätte nichts dagegen, frische Gesteinsproben von dort in die Finger zu bekommen. Der Mond, das ist pures, unberührtes, uraltes Gestein. Ein geologisches Eldorado. Und es werden chinesische Forscher sein, die es neu erschließen. Spätestens 2019 dürften erstmals seit 40 Jahren 2 Kilogramm Mondgestein zur Erde gebracht werden. Es sind Pläne, die auch die NASA lange gehegt, aber nie umgesetzt hat, sagt Clive Neal von der University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana.
Mit der Raumsonde Chang'e 4 gehen die Chinesen zuerst auf die Rückseite des Mondes. Und der Nachfolger Chang'e 5 wird einige junge Basaltgesteine auf der Vorderseite besuchen und feststellen, ob es vor 1 Milliarde Jahren noch bedeutsame Magnetfelder auf dem Mond gab.
Die Pläne gehen aber längst auch darüber hinaus. Wie viel Wasser steckt wirklich im lunaren Gestein? China ergründet damit eine entscheidende Bedingung für eine Mondbasis. Denn jeder von der Erde mitgebrachte Liter Wasser für künftige Bewohner wäre extrem teuer. Es gibt neue Erkenntnisse, die nun näher erforscht werden müssten.
We assumed the interior of the moon was dry.
Wir dachten, der Mond sei trocken. Aber als wir die Analysewerkzeuge hatten, uns die Gesteine noch detaillierter anzusehen, entdeckten wir einen völlig neuen Mond.
Mondsonden lieferten in den letzten zwei Jahrzehnten Daten, aus denen globale Karten zur chemischen Zusammensetzung entstanden. Gezielt auf den Mond gelenkte Sonden bestätigten den Befund. Und selbst die für trocken gehaltenen Gesteinsproben aus der Apollo-Ära waren noch für eine Überraschung gut.
Wir wissen heute, dass es auf dem Mond Regionen gibt, in denen flüchtige Stoffe ebenso häufig vorkommen wie im Erdmantel im Inneren der Erde. Das ist ein wirklicher Paradigmenwechsel in der Wissenschaft.
Vermutlich existiert nur wenig reines Wassereis. Aber es bestünde die Möglichkeit, Wasser herzustellen. In ständig beschatteten Kratern an den Polen steckt Wasserstoff im Regolith. Dazu gibt es reichlich Sauerstoff.
Ich habe mich mit einer Forscherin von der Chinesischen Akademie für Weltraumtechnologie unterhalten, die an Entwürfen für eine bemannte Basis auf dem Mond arbeitet. Ich war mir sicher, sie würde mit mir gar nicht darüber sprechen wollen. Aber dann habe ich sie gefragt, was sie speziell an Chang'e 5 interessiert. Wenn die Raumsonde diese Proben zur Erde bringt, welche Fragen sollen untersucht werden? Und sie sagte mir, wir würden diese Proben gerne daraufhin testen, wie wir Sauerstoff für eine Basis gewinnen können.
Während sich chinesische Forscher also längst mit den Herausforderungen einer Mondbasis auseinandersetzen, geht es bei den anderen Raumfahrtnationen nicht so recht voran. Die Idee, zum Mond zurückzufliegen, hatte schon George Bush Senior.
To the Moon and Mars and beyond.
Und auch sein Sohn, George W. Bush.
Our third goal is to return to the Moon by 2020 as the launching point for missions beyond.
Doch all diese Pläne wurden irgendwann eingemottet, weil andere Ziele wichtiger wurden. Seit Jahren diskutieren die Vertreter der USA, Russlands, Japans, Kanadas und der Europäischen Raumfahrtagentur auch über eine Raumstation im Mondorbit. Der Name des Projekts? Deep Space Gateway. Das Tor zum Weltraum. Durch das Deep Space Gateway wäre kaum ein Zehntel so groß wie die aktuelle internationale Raumstation. Ausflüge von dort zur Mondoberfläche wären wegen der anvisierten Umlaufbahn schwierig.
I am not totally excited about the Deep Space Gateway.
Ich bin nicht völlig aus dem Häuschen wegen des Deep Space Gateways. Aber ich glaube, wir könnten es an einen Punkt bringen, von dem aus sich Forschung und Erkundung des Mondes als logische nächste Schritte ergeben. Nur momentan sieht es danach aus, als würden wir schlicht die internationale Raumstation in die Nähe des Mondes verschieben, nur um die Leute weiter beschäftigen zu können, die wissen, wie man eine Raumstation betreibt. Und das finde ich nicht wirklich logisch, wenn Menschen eigentlich jenseits des Erdorbits planetare Oberflächen erforschen wollen.
Immerhin tut sich bei der Logistik so einiges. Lange gab es keine Raketen, um Menschen oder gar hunderte Tonnen Nahrung, Wasser, Habitate, Fahrzeuge oder Werkzeug zum Erdtrabanten zu bringen. Die alte Mondrakete Saturn V war längst eingemottet. Und ein neuer Träger nicht verfügbar.
10, 9, 8,
side boost ignition.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Das ist heute anders. Am 6. Februar 2018 hebt sich die Falcon Heavy in den Orbit, die neue Rakete der Raumfahrtfirma SpaceX. Sie liefert doppelt so viel Schub wie die zuvor stärkste Rakete auf dem Markt. Und doch ist sie für Firmenchef Elon Musk nur ein Zwischenschritt der Raketengigantomanie. Denn er plant den Aufbruch der Menschheit ins Planetensystem.
We can actually send something that is almost 9 meters in diameter to orbit.
9 Meter im Durchmesser und eine Nutzlastkapazität, die jene der Saturn V weit übersteigt. Das soll die sogenannte Big Falcon Rocket in mehreren Jahren schaffen.
It can also go obviously much further than that, like for example the moon.
Die Big Falcon Rocket kann viel weiter fliegen, beispielsweise bis zum Mond. Wir können mit dieser Rakete Missionen auf der Mondoberfläche durchführen, ohne dort neuen Treibstoff herstellen zu müssen. Das erlaubt uns den Bau einer Mondbasis. Ich meine, es ist 2017. Wir sollten längst eine Mondbasis haben. Was ist da los?
It's 2017. I mean, we should have a lunar base by now. What the hell's going on?
Bei all dieser Gigantomanie bleibt nur eine Frage. Wer soll für die neuen Riesenraketen bezahlen? Auch die NASA entwickelt derzeit eine Schwerlastrakete. Jeder Flug dieser Giganten dürfte Milliarden US-Dollar kosten. Eine Mondbasis, vielleicht sogar ein permanent bemanntes Monddorf, sicher einige hundert Milliarden. Carsten Becker glaubt, die privaten Anbieter können Lastflüge deutlich billiger machen, als staatliche Raumfahrtagenturen das jemals konnten, und die neuen Mondpläne damit bezahlbar machen.
Wenn man gewillt ist zu sagen, okay, pass auf, unsere erste Mission darf halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, schief zu gehen, dann kann man halt auch sehr, sehr viel Geld sparen. Mehr als eine zweite Mission kosten würde. Muss man sich halt überlegen.
Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Meine einzige Frage ist natürlich, stimmt es wirklich?
Ralf Jaumann hat ein Forscherleben lang an Dutzenden Raumsonden, jener vermeintlich überteuerten, staatlich finanzierten Missionen mitgearbeitet.
Es ist wirklich so, dass die Aussage ist ja, wenn das die großen Organisationen machen, dann kostet es Geld und wenn man es privat macht, kostet es kein Geld. Da müssen die großen Organisationen durchaus was falsch machen. Im Grunde genommen haben die aber einen immensen Erfolg. Wenn Sie die NASA angucken, das ist eigentlich eine riesige Erfolgsgeschichte und Erfolg kostet nun mal.
Doch die ökonomischen Bedingungen verändern sich. Das Geld kommt nicht mehr nur aus staatlichen Haushalten. Luxemburg führte kürzlich ein Gesetz ein, das den Bergbau im All regelt und zog damit milliardenschwere Investoren an. Zwei ehemalige Teilnehmer am Luna X-Prize wollen Rohstoffe auf dem Mond und auf Asteroiden fördern.
Wir müssen herausfinden, wie viel von diesen Rohstoffen existiert und wie viel davon leicht abzubauen ist. Davon hängen diese Businesspläne ab.
Der Mond hat eigene Ressourcen. Baumaterial, Wasser, Metalle oder Helium-3. Sie zur Erde zu bringen und zu verkaufen, bringt keinen Profit. Doch wenn es gelänge, dort Rohstoffe für den Mond zu gewinnen, würden sich die Transportkosten stark reduzieren. Die Ressourcen könnten nicht nur eine staatlich finanzierte Mondbasis versorgen, sondern auch zahlende Touristen. Bis es soweit ist, gilt es noch einiges zu klären. Lassen sich Gebäude für Reisende mit 3D-Druckern aus Mondstaub kreieren? Ist Bergbau auf dem Mond möglich? Und wie ergiebig sind sie überhaupt, die Bodenschätze, dank derer sich die Mondfahrt von Mutter Erde abnabeln könnte?
Wenn wir genug finden, können wir sie abbauen. Dann haben wir einen ganz neuen Wirtschaftszweig auf dem Mond. Wir bringen den Mond in unsere ökonomische Einflusssphäre. Das ist wichtig, denn wenn diese Wirtschaft erst einmal stimuliert ist, wird sie sich nachhaltig entwickeln, ohne nennenswerte Zuschüsse oder lediglich mit einer Anschubfinanzierung der Regierung.
Werden sich auf dem Mond wirklich Geschäfte machen lassen? Oder wird am Ende doch kaum mehr entstehen als eine kleine Raumstation, die nur wenige Wochen im Jahr überhaupt besetzt ist, weil Flüge dorthin die Budgets der Raumfahrtagenturen sonst sprengen würden?
Ich glaube, der Mond ist einfach auch das ideale Sprungbrett ins Weltall. Also wir glauben, dass man auf dem Mond einfach alle Technologie testen kann, die man braucht, um eine Kolonie auf dem Mars zu realisieren. Und dass man ihn auch benutzen kann, um dann von dort aus quasi als Tankstelle, um dann wirklich weiter ins Weltall vorzustoßen.
Der Aufbruch des Menschen wird wohl nur gelingen, wenn die Weltraummächte an einem Strang ziehen. Selbst Indien schickt in diesen Tagen eine neue Raumsonde zum Mond. Mitstreiter gäbe es also reichlich. Doch ob sich der Traum vom Moon Village so schnell erfüllt, steht weiter in den Sternen. Denn mit China und den USA können ausgerechnet die zwei größten und zahlungskräftigsten Akteure derzeit gar nicht zusammenarbeiten. Planetologe Clive Neal.
Wir US-Forscher müssen bei einer bilateralen Zusammenarbeit mit China vorsichtig sein, weil das im Moment illegal ist. Dieses Gesetz muss geändert werden. Und hoffentlich wird es sich in nicht allzu ferner Zukunft auch ändern. Es verhindert momentan jede Kollaboration.
Der Mond symbolisiert den nächsten großen Schritt. Darin sind sich die wichtigen Akteure im 21. Jahrhundert einig. Der Kalte Krieg ist lange vorbei und wer dieses Mal der Erste dort oben ist, sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen. Wird es China sein? Oder Russland, das mit China gerade erst neue Kooperationsverträge zur Mondforschung geschlossen hat?
Wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können in der Zusammenarbeit mit Russland, aber auch mit der NASA und jetzt dann als ISS-Partner. Von daher denke ich, ist die ESA eigentlich der ideale Partner, um als Brückenbildner auch nach China zu fungieren.
ESA-Astronaut Matthias Maurer jedenfalls bereitet sich gerade auf seinen ersten Flug zur ISS vor. Und er lernt Chinesisch.
Je weiter wir wegfliegen, desto komplexer wird das Ganze auch. Und wir brauchen die ganzen Kompetenzen der unterschiedlichen Raumfahrtnationen. Gemeinsam können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn wir alles doppelt aufbauen.
Vielleicht gehört er zu einer neuen Generation von Raumfahrern, die in unbekannte Gefilde aufbricht. Zu Zielen im Planetensystem und zu neuen Partnern auf der Erde. 3, 2, 1.
Guter Mond oder wer baut da oben das Dorf? Von Karl Urban. Es sprachen Frauke Pohlmann und Volker Risch. Technik Silvia Kraus. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll.
Haben Sie schon mal den Mann im Mond gesehen? Man fragt sich, wohnt der Mann denn auf dem Mond auch schön? Hat er genau wie wir einen Mondschein? Braucht für die sich lohnt, dass man ein Häuschen baut? Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heute nicht mehr. Er schaut uns bald von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Ruhe?
Eine Produktion des Deutschlandfunk 2018.